Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit so vielen Freunden und Kollegen in einem Raum. Kollege oder Freund, heute glaube ich, gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Es ist vielleicht wie eine Bauhausparty, die ja auch im Grunde genommen eine intime Sphäre zwischen den Lehrern, den Studierenden geschaffen hat, obwohl es da auch Risiken gab. Das wurde ja schon gesagt. Aber das ist ja immer das Risiko, auch von Geburtstagsfeiern generell, aber vor allem auch am Bauhaus. Ich versuche jetzt anzuknüpfen an dem, was Beatrice hier gesagt hat. Und zwar mit der Eröffnungsrede, in der gesagt wurde, also vom Bauhaus gesagt wurde, dass wir uns in einer immensen Katastrophe befinden. Natürlich nach Ende des Kriegs. Eine kolossale Katastrophe der Weltgeschichte vor dem gesamten Umbruch in unserem Leben, der Transformation unseres Inneren. Viele Schüler sind gerade von dem Schlachtfeld zurückgekehrt. Diejenigen, die eine Begegnung mit dem Tod überlebt haben, kamen radikal verändert nach Hause. Da ich mich in all das größtenteils einfühlen kann, möchte ich meinerseits keinen Zwang anwenden. Ja, und das ist natürlich auch ein Trick gewesen, den Gropius angewendet hat. Das heißt, er sagt, ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt, sondern ihr müsst es selber finden. Und das ist so, dass wir in unserer Debatte über Bauhaus gerade auch diesen Punkt aufgreifen und sicherlich über den Tag hinaus. Es geht in dieser Debatte um eine Fragmentierung des Körpers, des Hirns, der Wirtschaft, des sozialen Lebens, der Prothesenlogik sozusagen. Etwas, was den neuen Menschen schaffen soll. Die explizite Agenda ist, man soll eine neue Art von Menschen schaffen. Also nichts anderes, nicht Lampen, nicht Sessel. Und die pädagogischen Strategien, die hier angewendet werden, beziehen sich darauf, dass sozusagen erst einmal alles verlernt werden müssen. So sagte es Itten in seinem Vorkurs. Erstmal alle Konventionen müssen verlernt werden. Dann erst, wenn alle Grundannahmen verloren gegangen sind, kann man in den Workshop, in die Werkstatt eintreten. Und die Schule dann würde diesen Bogen spannen. Das ist ein Bogen von einem super experimentalen Labor sozusagen hin zu einer einheitlichen Produktionsfläche. Ist im Grunde genommen der Bogen des Bauhauses selbst insgesamt. Das ist ein experimenteller Anfang, aber am Ende ist da nicht mehr von Experimenten so viel übrig geblieben. Die Perversion, die Komplexität, die Konflikte, die Hybridität, Beatrice hat das ja wunderbar ausgeführt, waren verdrängt. Und sie wurden verdrängt, um ein besonderes Bild des Bauhaus zu schaffen. Also das heißt, diese Art, dieses Selbstbild zu schaffen, ist auch eine Perversion. Aber tatsächlich musste man im Grunde genommen diese Transgression verdrängen, damit man dieses Bild aufrechterhalten kann. Und dieses Bild des Bauhaus-Designs ging dann viral um und verbreitete sich über die Gemeinschaft des Bauhaus oder den näheren Orte im Umfeld hinaus. Und es ist tatsächlich auch eine Wirkung auf die Sprache gehabt, auch das Wort Politik. Ja, was heißt denn eigentlich Politik? Ja, Bauhaus ist vielleicht eine kleine Kategorie, Politik die größere Kategorie, aber wir müssen nun wahrscheinlich erst mal fragen, inwiefern ist denn das Bauhaus die Politik? Denn wenn die Politik irgendwie so organisiert ist, dass sie auch vom Bauhaus entstammen sollte, müssen wir die Frage stellen, wovon wir eigentlich reden und wie wir denken. Nun, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall diese Möglichkeit beachten sollten, dass wir heute nicht vom Bauhaus sprechen könnten, wenn wir nicht auch den Kontext des Politischen hier erfassen wollen. Indoktrinierung hat ja stattgefunden auf eine bestimmte Art und Weise. Das müsste man dann eben Schicht für Schicht abtragen, die Verfahren und so weiter, die vielleicht auch hier in dieser Konferenz sehen und die letztendlich vielleicht zu einer Art von Reinigung führen. Also man hat, wir alle haben das Virus in unserer Tasche, nämlich zum Beispiel dieses Telefon, dieses Smartphone. Glatt ist es, kompakt ist es, es ist ein Objekt, das voller Geheimnisse steckt, Geheimnisse, die wir gar nicht wissen wollen. Und Steve Jobs ist eigentlich nach Aspen gegangen zum Institut of Design und hat sich dort eine Vorlesung angehört eines Gesellen des Bauhauses, so eines Schülers des Bauhauses, und hat dann eine wichtige Erklärung abgegeben und auch eben zu diesem Telefon, zu diesem Smartphone. Denn tatsächlich, die Ästhetik, die Logik, die industriellen Prozeduren, das Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen, all das ist inhärent auch in dem Mobiltelefon. Ist dieses Objekt aber ein neuer Mensch schon? Naja, ich denke, es ist erst einmal in unseren Taschen. Es ist noch nicht, wir sind noch nicht die Mobiltelefone. Wir sind sie noch nicht selbst. Aber die Frage ist nach dem Leben und nach dem Ziel dieses Lebens und dieses Objekt, welche Stelle hat es denn in unserem Leben? Also wir wollen eigentlich jetzt nicht daran denken, was jetzt alles in diesem Telefon drin ist. Wir wollen davon ausgehen, dass das was ganz Persönliches ist. Und dass wir wollen auch nicht daran denken, dass anderen Orts vielleicht Sklaven irgendwelche Rohstoffe abgebaut haben, die jetzt in unserem Telefon drin sind. Und das Ozonloch, was vielleicht auch damit zu tun hat. Also das ist ja sozusagen eine Bemühung, an der wir alle teilhaben. Oder auch hier dieser Tod, den die Möwe hier erlitten hat. Wir sehen, was alles in ihrem Magen sich angesammelt hat von uns. Daran wollen wir gar nicht denken. Sondern es ist dieses glatte, wunderbare Oberfläche, die glatte Oberfläche des Telefons, ein ästhetisches Objekt, dem wir vertrauen. Vielleicht hatte das Bauhaus nicht die Autorität, die ich ihm jetzt verleihe. Aber ich denke, wir müssen uns auch den nationalistischen Tendenzen zuwenden. Also natürlich ist es ja so, dass Bauhaus auch Teil einer längeren Geschichte ist und der Höhepunkt war zumindest 100 Jahre des Diskurses über wie Design aussehen sollte und das vor dem Hintergrund der Industrialisierung. Also es gab erst mal eine 100-jährige Debatte, welche Rolle dieses Design überhaupt vor dem Hintergrund der Industrialisierung spielen könnte. Und das Bauhaus war im Grunde genommen nicht die Ersinnung dieses Diskurses, sondern eine Verdichtung desselben. Es gab Debatten zum Design und natürlich waren sie auch nationalistisch geprägt. Es ging um die Einschränkung der Regierung. Dann gab es preußische, dann gab es auch französische Designerfolge. Und da musste man sich vielleicht erstmal mit Ehrgeiz auseinandersetzen, auch mit Neid, dass andere es besser machten hier und nicht in Deutschland hier der Vorreiter zu finden war. Gropius kam dann als Bauhausdirektor in Frage, weil Vandewelde als Nichtdeutscher das Bauhaus verlassen musste. Also die Wahl des Direktors hatte auch etwas zu tun mit einer nationalistischen Perspektive. Dann noch einmal ein Zitat von Gropius: Wenn wir die Politik in das Bauhaus einführen wollen, dann wird das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Das wollen wir nicht und da bin ich voll und ganz dagegen und habe auch schon Schritte in dieser Richtung unternommen. Also diese politische Agentur, es geht dabei eigentlich darum, dass man gerade argumentiert, dass man eben nicht politisch ist. Man will Rechten beschwichtigen und ein Bild des Bauhauses entwerfen, das selbst auch ein Bauhausprodukt ist. Und natürlich hat das natürlich mit dem Umzug dann auch zu tun, also dieses Nationalistische, dass man eben aus Weimar nach Dessau geht. Und da gibt es immer diese kontinuierlichen Attacken auf Weimar und dann auch in Dessau, dass man sagt, okay, das Bauhaus, das ist also jüdisch, das ist fremd, verrückt, ohne Heimat, kommunistisch, nicht deutsch, antideutsch, minderwertig, krank. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, eine schwierige Aufgabe für Gropius. Er versucht, die Rechte zu beschwichtigen, wie gesagt, und er versucht, ein glattes Bild des Bauhausproduktes zu schaffen, was auch die Komplexität und die Widersprüche und Komplizitäten eigentlich abdeckt. Also dieses glatte Bild, das ist im Mittelpunkt. Das andere soll eigentlich unter den Teppich gekehrt werden. Wir wollen gar nicht sagen, wie hier die Verfahren direkt sind. Also im Grunde genommen soll hier die operative Strategie überhaupt nicht freigelegt werden. Es geht hier also als Mittel um die Verdrängung. Und man sieht eben hier auch, das ist so eine kleine weiche Jacke, die er hier trägt. Er ist ja ein Mensch, er ist aber mit Schlips, also ein Technokrat. Er hat auch eine Zigarre in der Hand, ist also ein Mann, ist also ein vertrauenswürdiger Mann. Das ist die Ausstrahlung auf diesem Bild und ein weiser Mensch und guckt uns direkt an, ganz sauber und offen. 1930 ist ein wichtiges Jahr, denn Gropius baut daran, Hannes Meyer zu schassen, der geschasst wird, weil er sozusagen angeklagt wird, das Bauhaus zu politisieren. Und natürlich ist die politische Fantasie die Fantasie eines nicht politischen Lebens. Also diese entpolitisierte Stimmung am Bauhaus, die soll nach außen gekehrt werden. Und die Ausstellung 1930 mit dem Deutschen Weltbund spielt hier eine große Rolle. Und es ist eine wichtige Show, die dort gezeigt wurde. Aber Hannes Meyer wurde hier ausgeschlossen. Andere auch, die mit ihm das Bauhaus verlassen haben. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass dies im Grunde genommen ein ganzheitliches Bauhausumfeld nachbildet. Und man konnte also im Grunde genommen natürlich auch sagen, eine solche Ausstellung zeigt im Grunde genommen nur, dass das Bauhaus für nichts Nutze ist, weil es so glatt war. Aber tatsächlich ist es auch ein System, was im Fluss ist. Und darüber wurde viel berichtet. Auch natürlich über diese Bauhaus-Ausstellung wurde viel berichtet. Die Farben kamen dann, wie hier, orange überall zum Tragen. Das gab also ein Bestreben, das Bauhaus zu platzieren in Medien, im Film, in Journalen, in Katalogen. Und im Grunde genommen hat man auch versucht, irgendwo das Bauhaus sozusagen zum Schlafen zu legen oder dass die Aufmerksamkeit abbezogen würde, damit man es neu aufbauen könnte, damit man das tun könnte, was man vorhatte. Und natürlich ist es auch so, dass alles, was in dieser Ausstellung alles vom Bauhaus war, aber nicht von nach Gropius. Das ist also im Grunde genommen die Zelebrierung von Gropius als Bauhausmensch, aber alles danach wurde ausgeschlossen in dieser Ausstellung. Also 1930, so können wir zumindest sagen, dass es ein falsches Argument war oder ein Fake-Argument. Ja, wir sind ja unpolitisch. Und das Bild des Bauhauses wird aber auf dieser Grundlage geprägt. Das ist hier dieses Bauhausgebäude. Das war auch die erste Darstellung dieses Bauhaus-Images. Also das heißt sauber und das koinzidiert mit 1930, aber auch hier gibt es wieder einen Angriff auf Meyer in diesem Jahr in Bezug auf alle Gebäude, die er in Dessau entworfen hat. Also das sollte auch dann wieder rausgeworfen werden und Molinage hat ein Buch entworfen und da sind sozusagen die kanonischen, die klassischen Bilder des Bauhauses drin und nur diese. Also das die großartige Glasgebäude signalisiert, oh, es gibt hier keine Geheimnisse, aber man kann gar nichts sehen hinter dem Glas. Also das ist auch das Bild, was hier gezeigt wird. Also ja, viel Glas, aber im Grunde genommen wurden diese Bilder auch von Lucia Mihalinac gestohlen, wenn man so will. Aber man sieht einfach auch hier an den Ecken, wo Werkstätten stattfanden, dass man vielleicht irgendwas finden würde, sehen würde. Nein, aber man findet hier gar nichts. Auch nicht in diesem Bild, wo einfach nur Glas zu sehen ist. Nein, aber es ist dunkel, es ist reflektiv, es ist tief. Man kann nicht hinterschauen und sehen, was dahinter vor sich geht. Also man bleibt an der Fassade, man wird gefangen genommen von dieser Fassade, aber man sieht nicht, was dahinter stattfindet. Auch Gropius hat hier zum Beispiel aus einem Film einige Standbilder gezeigt, aber auch hier ist es im Grunde genommen nur eine Schicht, in der die Studierenden gefangen sind, obwohl es sich natürlich hier auch um Glas ist, aber das ist im Grunde genommen, ja, sind die Studenten hinter der Fassade oder sind sie Teil der Fassade? Was ist hier mit diesen Gesichtern der Studierenden? Sind die Gesichter schon Teil der Fassade? Wie ist das konstruiert? Nicht nur das Glas, sondern auch vielleicht auf den Balkonen gibt es solche Konstruktionen. Und oftmals sehen wir ja Fotografieren von der Rückseite eines Gebäudes, nicht nur von der Vorderseite, die auch aussagekräftiger sind. Und hier zelebriert man also die Eröffnung des Bauhausgebäudes, aber hier sieht man eben die Balkone, auch nicht die Studierenden. Diese stehen im Vordergrund, das ist der Fokus. Und man sieht eben auch die militärische, die Militärfabrik, die es ja in Dessau da gab. Und in der Schulbroschüre 1927 sieht man das an die Seite gestellt von den Bauhausbalkonen. Und dasselbe Bild wurde von Meyer extrahiert, aber auch in der Ausstellung 1930, die ja so wichtig war, um ein bestimmtes Bauhaus-Image zu schaffen, sehen wir, dass im Grunde genommen die Balkone wieder im Vordergrund stehen, die leeren Balkone und gar nicht das Bild oder das, was hinter der Fassade passiert. Also dies ist ein Modell, was im Museum of Modern Art auch gezeigt wurde. Und auch hier war es dasselbe. Es waren die Balkone, die im Fokus standen und alles andere trat dahinter zurück. Und dieses Bild stammt aus diesem Foto. Das wurde auch von Schlemmer für seine Bühnenperformance genutzt, 27. Aber seine Idee war, dass diese Bühne eigentlich das Wichtigste war und deswegen war sie im Zentrum der Schule. Also man sieht hier das Äußere, die Balkone. Und das eine, vom einen Teil des Gebäudes kann man in den anderen Teil des Gebäudes schauen, aber man fotografiert jetzt diese Leute auf den Balkonen. Aber natürlich gibt es also hier eine Sintflut von Bildern von Studierenden auf diesen Balkonen. Ist das jetzt so ein Instagram, Social Media Fotografie? Das sind eigentlich die einzigen Bilder von Studierenden, die nicht arbeiten, nicht in den Werkstätten sind. Aber diese Bilder sind in jeder offiziellen Publikation zu finden. Also auch Meister sind dabei. Molinage, Feininger zum Beispiel, Breuer innerhalb. Also Studierende werden hier dargestellt als Studierende, die eigentlich ja in ihrer Freizeit abgebildet werden. Aber diese Bilder werden wirklich kraftvoll, mächtig. Und im Grunde genommen sieht man eigentlich nicht, dass die Studierende innerhalb des Hauses sind, sondern außerhalb, vielleicht so schwindelerregend. Das ist eigentlich eine Obsession, die man dieser Fassade angedeihen lässt. Das ist eine glatte Fassade. Wie gesagt, diese Vorsprünge, diese Balkone, ein vertikaler Raum mit diesen Studierenden. Eine Studierende guckt hier in den Himmel und schaut sich an, was da vielleicht oben passiert gerade. Aber es ist tatsächlich die Fassade, die im Mittelpunkt steht und die das Bauhaus symbolisiert. Hannes Meyers politisches Verbrechen ist der Kommunismus, so offiziell. Und er hat ja die Architektur auch als Biologie bezeichnet. Und das heißt dann, das ist eben ein großer Fehler. Hannes Meyer hier in der Mitte. Man weiß hier nicht, dass hier die Puppen, weiß man nicht genau, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Das könnte ja im Grunde genommen auch in Beatrices Vortrag gut passen. Also dieses Hemd ist so ein Fetisch von ihm. Immer wieder trägt er es. Ja, und dann gibt es natürlich diese Proteste gegen Meyer, auch durch die Studierenden, weil man natürlich auch weiß, dass er jetzt nicht wegen der kommunistischen Haltung entfernt wurde, sondern wegen anderer künstlerischer Prozedere. Und Kandinsky und Albers hatten ebenfalls daran gearbeitet, Meyer zu entfernen, weil er eine Bedrohung für die Kunst darstellte in ihrer Meinung und gerade vor dem Hintergrund der Annäherung an die Industrie. Das ist also eine horizontalere Pädagogik, die ihn hier vorschwebte. Worauf will ich hinaus? Ich sage, dass das Bauhaus eigentlich nicht innerhalb des Bauhaus ist, innerhalb der Schule, sondern außerhalb. Also man guckt nach draußen. Dort ist die wahre Schule. Das Bauhaus hängt nicht von pädagogischen Experimenten aus, so wie ab wie in Weimar oder dann in Berlin. Nein, von Anfang an, von 1919 ab, gab es eine alternative Schule. Und die wurde in der Welt propagiert. Das Wissen, das die Studierenden in der Schule bekamen, innerhalb der Schule, nein, das war eigentlich nicht das Wissen, um das es ging. Es kamen im Grunde genommen die Lehrer mit dieser Einstellung an die Schule und dann kam es zu einem mehr oder weniger inzestösen Verhalten. Was die reale Schule ausmachte, war das, was außen vor sich ging. Wir haben dann einen Katalog 1923 über eine Ausstellung und da wird die Medienexpertise geschärft. Das ist dann durch Molinage dann zum Beispiel auch gemacht worden, aber auch durch Bayer. Wir können aber auch sagen, dass also ja die reale Schule vielleicht außen ist, aber umgekehrt können wir auch sagen, das Innere ist nicht notwendigerweise eine Schule. Und ein Studierender sagt, auch wenn wir nicht immer mit Ihnen einverstanden waren, sind Sie dennoch unsere Garantie, dass das Bauhaus keine Schule wird. Wegen der Idee sind wir hier in Dessau verhungert. Sie können jetzt nicht gehen, also Gropius. Die Studierenden hatten Angst, dass er eine richtige Schule gründen würde. Also Meyer musste ausgelöscht werden, weil er vielleicht eine Schule befürwortet hätte. Ja, also dieses silberne Shirt, das haben wir ja schon gesehen, 1929. Und hier geht es darum, dass in seinem Manifest, im Manifest 1923 steht, es gibt fünf Dinge, die für die Architektur wichtig sind. Sexualleben, Schlafgewohnheiten, Haustiere, Gärtnerei, persönliche Hygiene. Also, und dann vielleicht auch noch Kunst gegenüber Technologie und Selbstverwaltung. Also, wie gesagt, zusammenfassend möchte ich noch mal betonen, dass dieses Bauhaus im Grunde genommen nie die reale Schule war. Die reale Schule war draußen. Und das Bauhaus ist aber vielleicht eine Idee, eine spezielle Idee. Das Bauhaus ist eine Idee, die aber niemals wirklich mit der Industrie in Zusammenhang stand, sondern eine Idee von gutem Design, was getrennt von der Politik ist. Also das gute Design muss von der Politik getrennt sein, um gut zu sein. Beyer konnte ja noch 10 Jahre an Nazi-Propaganda arbeiten, von 1928 bis 1937, auch Flugblätter für die Hitlerjugend fertigen. So war also das gute Design getrennt von der Politik. Und er hat das dann erst damit aufgehört, für die Nazis zu arbeiten, als eine seiner Bilder auftauchte in der entarteten Kunstausstellung in München. Und dann hat Gropius ihn sozusagen rausgeholt und Ise Gropius war ebenfalls daran beteiligt, dass er eben da rauskommt und an der MoMA, die Propaganda für die MoMA 1938 übernimmt. Und also tatsächlich waren 3 Leute daran beteiligt und Ise Gropius hatte auch eine lange Affäre mit ihm. Diese 3 haben dann also diese andere Richtung gestaltet angesichts der 1938er Ausstellung. Also das Bauhaus verdichtete 100 Jahre der Debatte über Design vor dem Hintergrund der Industrialisierung, hat es weiterentwickelt, so ein bisschen in neue Verpackungen gepackt, eine glatte Ästhetik geschaffen. Aber es war das Bauhaus einfach nie nur eine Schule und vielleicht viele unterschiedliche Schulen, viele Bauhäuser. Das heißt, es begann eigentlich mit einer externen Repression und das wurde dann aber eigentlich und entwickelte sich weiter zu einer internen Repression. Es geht also tatsächlich auch um Transgression, um Überschreitung. Und diese externe Repression wurde dann zu einer internen Repression. Hier gab es Zensur innerhalb der Schule. Und in diesem Sinne war das Bauhaus eigentlich nicht mehr der Reformpädagogik gewidmet. Und das Bauhaus war auch nicht mehr ein experimentelles Labor, sondern hat eigentlich der globalen Wirtschaft gedient und hat da das Kapital im Grunde genommen auch als ein Mittel des Designs genommen. Die Frage also, die sich uns stellt, ist, ob diese Story sozusagen nachkonstruiert werden kann oder gibt es ein Reverse Engineering in diesem Zusammenhang? Können die Perversionen, die Normverletzungen, das heimliche Leben der Norm, kann das reaktiviert werden, aber für andere politische Ziele? Ich glaube, es gibt kaum einen Politiker auf der Erde, der sagen würde, okay, wir versuchen jetzt hier diese Art von Konstruktion voranzubringen und eine Reformpädagogik von A bis Z durchzuführen. Und letztlich basieren wir darauf auch unsere Frage, sind wir Menschen?